Klasse, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns so angeleitet habt hier, um über Gott ins Staunen zu geraten und ihn so vor unsere Augen zu bekommen, um ihn zu ehren dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, für diese gut ausgewählten Lieder und wie ihr uns mitgenommen habt. Auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen zu unserem Gottesdienst. Auch ich habe heute Morgen was mitgebracht, was uns erstmal ins Staunen führen kann. Also mir persönlich geht es so, wenn ich diese Bilder sehe, 4 habe ich mal ausgewählt, das führt mich wirklich ins Staunen. Es sind sogenannte Makroaufnahmen, also Detailfotografien, wo man auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann, was steckt da eigentlich nun wirklich im Gesamten dahinter. Nur mal 4 Kostproben und Sie können gerne mitraten und so mal Ihren Tipp abgeben, was Sie meinen, was sich hinter diesem ersten Bild oder den nächsten 3 dann auch noch verstecken könnte im Gesamten. Schauen Sie mal bitte. Ah, das kommt von den Farben her nicht richtig gut raus. Ein Eis könnte es sein, also auf jeden Fall wird daraus Eis hergestellt. Und das ist eine meiner Lieblingseissorten, wenn es verarbeitet wird. Ja, als Eis hat es einen grünlichen Farbton. Ah, Pistazie, ja genau, das ganze Bild hier. Ja, also richtig groß aufgenommen. Das nächste Foto. Also ein bisschen haarig und glitzerig. Gibt es einen Tipp? Ein Käfer, genau, dass die Auflösung kommt. Und zwar ein Rosenkäfer. Ich habe nie gedacht, dass die Käfer so ein dickes Fell haben können. War mir völlig, völlig neu. Aber im Detail kommt das dann doch gut zum Erkennen. Auch wenn es jetzt nicht so ganz umgesetzt wurde. Das nächste Foto. Ja, so was Verschnörkeltes, Verdrehtes. Wahrscheinlich haben das die meisten schon mal irgendwo in den Händen gehalten. Vermutlich nur ganz kurz. Es waren 2, ich habe es nicht gehört.
Ein Seil.
Ein Seil, also von einer Seilerin natürlich jetzt sofort ein Tipp, ja. Da war noch ein anderer Vorschlag.
Eine Käsestange.
Ja, also wenn man es im Großen sieht, würde es sich nicht empfehlen, reinzubeißen. Schauen wir mal die Auflösung an. Ah, von einem Sektkorken, der Metallverschluss, dass er verdreht ist. Ja, also deswegen nur kurz in der Hand, wenn es mal ploppt, ist der Reiz weg. Ja. Und das letzte Foto noch schließlich. Ah, da kommt unser Beamer jetzt an die Grenzen. Es wird Zeit für was Stärkeres. Okay, die Auflösung gleich dazu, dann haben wir es im Blick. Ah, von einem Kissenbezug der Reißverschluss, also wunderbar, kunstvoll hergestellt, so ein kleiner Reißverschluss, eine super Meisterleistung hier. Aber wir merken schon, wenn wir das Gesamte wahrnehmen wollen, dann müssen wir einen Blick zurücktreten. Ich finde es klasse, so ein Blick durch ein Vergrößerungsglas, durch eine Lupe oder gar durch ein Mikroskop. Ich finde es erstaunlich, was darin zu erkennen ist, was dem bloßen Auge beim normalen Hinsehen verborgen bleibt. Nur wenn wir das Gesamte sehen wollen, dann brauchen wir etwas mehr Distanz. Wir müssen einen Schritt zurückgehen. Wir müssen uns ein bisschen auf Abstand begeben. Und das ist auch der Hintergrund von der diesjährigen Jahreslosung. Da hat der Autor, der Apostel Paulus, aus dem Abstand heraus ganz wesentliche Sätze geschrieben, wenn es um das Thema geht, Verletzungen und Konflikte oder Spannungen. Es ist hilfreich, einen Schritt zurückzugehen. Also ich persönlich erlebe das immer sehr hilfreich in solchen spannenden Situationen, dass ich erst einmal auf Abstand gehe. Das kann ein räumlicher Abstand sein, also aus einer Situation raustreten oder den Raum verändern oder allein schon mal die Sitzhaltung zu verändern, umherzugehen. Es kann auch nur ein innerlicher Abstand sein oder was für mich auch immer wieder hilfreich ist, mit Leuten, die außerhalb von mir stehen, außerhalb von dieser Situation stehen, zu reden, die jetzt von außen eine neue Perspektive in meine Situation hineinlegen können. Auf Abstand gehen und wir sehen manches durch die Distanz auf einmal klarer und vor allem in den größeren Zusammenhängen, die uns sonst im Detail richtig verborgen bleiben könnten. Und das macht nun dieses 14. und 15. Kapitel im Römerbrief so wertvoll. Dann schreibt Paulus ja eben über diese schwierigen Situationen und er schreibt es als Distanzierter. Er ist kein Gemeindeglied in Rom. Er kannte die Situation zwar, aber eben nicht die Details. Und jetzt kann er von außen auf diese Gemeindesituation einen Blick werfen und er notiert diese Beobachtungen nun in diesen beiden Kapiteln, aus denen dann auch die Jahreslosung für dieses Jahr entnommen worden ist. Er sieht also hier die größeren Zusammenhänge und das macht es für uns so bedeutsam, diese Kapitel auch für unsere ganz normalen Beziehungssysteme zu entdecken. Was heißt das nun für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, wo es manchmal auch nicht immer so reibungslos funktioniert? Einen Schritt zurückgehen und mal von außen die Perspektive, in diesem Fall von Paulus, einnehmen. Ich möchte Ihnen diese Verse, die Jahreslosung, in dem ganzen Kontext lesen, in dem das auch Paulus geschrieben hat. Ich möchte es zitieren in der Übertragung Hoffnung für alle. Wenn Ihnen das Englische geläufiger ist, können Sie es gerne auf Ihren Infoblättern, die auf die Stühle verteilt worden war, auch auf Englisch mitlesen. Hier vorne kommt es auf Deutsch. Da sagt Paulus nun Folgendes über diese spannungsgeladene Situation in Rom. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die dir, Gott, galten, haben mich getroffen. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Und jetzt kommt die Jahreslosung. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Oder wie es Luther übersetzt hat, zu Gottes Lob. Wir hatten es ja letzte Woche zu Beginn unserer Predigtreihe schon mal angerissen und schauen heute noch mal etwas näher drauf und werden es auch in den kommenden Gottesdiensten noch weiter vertiefen. Aus dieser distanzierten Perspektive, die Paulus in diesen beiden Kapiteln des Römerbriefes eingenommen hat, werden zwei Hauptgruppen für diese spannungsgeladene Situation, für diesen Konflikt erkennbar. Und auf die beiden nimmt er nun in diesen Kapiteln auch Bezug. Er bezeichnet sie, es in seinen Worten, als starke und schwache im Glauben. Die Schwachen, die suchen also für ihren Glauben noch Sicherheiten, indem sie bestimmte Regeln oder bestimmte Vorschriften sich auferlegt haben, an die sie sich auch gebunden wissen. Ich habe es beim letzten Mal, letzte Woche verglichen mit einem Klettersteig. Die haben sich an diesem Seil festgemacht, weil sie sich nicht sicher waren, was können sie sich zutrauen, wie stabil ist ihr Glaube bereits. Deswegen hatten es für sie diese Vorschriften und Regeln, Ordnungen, eine hohe Bedeutung. Zum Beispiel, was die Nahrung anbelangt, die Auswahl von Nahrungsmitteln oder die Einhaltung von bestimmten religiösen Feiertagen. Die werden von Paulus als die Schwachen beschrieben. Sie setzen noch auf andere Hilfsmittel. Die Starken nun dagegen, die hielten das gar nicht für nötig. Und die wollten auf solche zusätzlichen Vorschriften und Regeln und Ordnungen komplett verzichten. Das brauchten sie nicht. Die direkte Beziehung zu Jesus Christus beinhaltet doch schon alles, dass er mein Leben führen kann. Das waren nun die beiden Hauptgruppen. Zunächst einmal würden wir sagen, das ist ja im Prinzip noch kein Problem. Denn man kann auch zur selben Gemeinde gehören, ohne in allem die gleiche Meinung zu haben. Es schreibt ja keiner vor, dass wir alle miteinander denselben Fußballverein anfeuern, dieselben Vorstellungen haben vom Leben, von der Gestaltung des Lebens. Und trotzdem, obwohl wir unterschiedliche Meinungen haben, können wir uns verstehen. Und so kann man auch bei verschiedenen Ansichten, verschiedenen Einsichten super konstruktiv und auch wertschätzend beieinander bleiben und zusammenhalten, zusammenarbeiten. Zunächst einmal würden wir sagen, kein Problem. Aber in Rom wurde es ein Problem. Die sogenannten Schwachen im Glauben begannen, die Starken zu verurteilen. Sie haben den Stab über ihrer Entscheidung gebrochen. Sie verurteilten sie, weil die Starken aus ihrer Sicht den Glauben zu locker nahmen. Sie wären oberflächlich, wurde vorgeworfen. Sie würden die Beziehung zu Jesus nicht ernst genug nehmen. Schließlich muss der Glaube ja auch etwas kosten. Das entscheidende Wort, mit dem Paulus ihre Haltung beschreibt, heißt verurteilen. Die starke Seite, die starke Ausprägung des Glaubens begegnete den Schwachen nun ihrerseits mit Verachtung. Das zweite schwierige Wort. Verachtung. Sie sahen auf ihre Ängstlichkeit und ihre Enge in der Lebensführung herab und gaben ihnen dann auch zu verstehen, dass sie die große Freiheit, die eine Beziehung zu Jesus ermöglicht, gar nicht erfasst hätten. Es wäre ein vielleicht minderwertiger Glaube, wenn sie sich noch an andere Stützen festhalten würden. Sie würden lieber an Vorschriften kleben, auf Ordnungen pochen, auf Regeln Wert legen, als eine lebendige Beziehung zu Jesus zu pflegen und mit ihm die Lebensführung durchzusprechen. Und dann merken wir diese beiden Pole, die diese Gemeinde in eine große Zerreißprobe geführt hat. Verurteilung und Verachtung. Diese beiden Pole beschreiben nun die Ablehnung, die in dieser Gemeinde angefangen hat. Und da müssen wir feststellen, da hat die Gemeinde in Rom tatsächlich ein Problem. Ich versuch das mal mit einem kleinen Schaubild zu veranschaulichen, was hier in Rom geschehen ist, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, auf Abstand zu gehen. Die Gemeindeglieder, die ganz bewusst mit Jesus leben wollen, die beginnen eine Beziehung zu Jesus. Das macht den Glauben ja aus. Es ist vergleichbar mit einer Ehe. Da versprechen sich zwei Menschen, Mann und Frau, dass sie ein Leben lang zusammenbleiben wollen. Und die bekräftigen diesen Entschluss und machen ihn rechtskräftig, indem sie vor dem Standesamt eine Unterschrift leisten und das Ganze in einer Gemeinde noch mit einem absolut genialen Gottesdienst feiern und ihre Beziehung, ihre Ehe unter Gottes Segen stellen. Menschen, die Jesus lieben, machen ihren Entschluss nun mit ihm das Leben zu führen ebenfalls fest. Das geschieht in aller Regel mit einem Gebet. Die beten dann vielleicht so ungefähr mit diesen Worten: Jesus, mir ist bewusst geworden, wie sehr du mich liebst. Das ist mir unbegreiflich und ich will dich jetzt ebenfalls lieben. Ich will mit dir ein neues Leben beginnen. Du sollst mein Gott sein. Du allein. Ich will dir mein Leben zur Verfügung stellen. Von jetzt an und für immer mit dir leben und mit dir verbunden bleiben. Sie merken es. In diesem Gebet, da entsteht eine Beziehung. Da ist Liebe zwischen Jesus und dieser Person. Dieser Entschluss, mit Jesus das Leben zu verbringen, ist die Grundlage und die Basis einer Gemeinde. Zu einer Gemeinde gehören Menschen, die wissen, dass sie alles in ihrem Leben Jesus zu verdanken haben. Und alles möchten sie dieser Beziehung zu ihm auch unterordnen. Und sie möchten ganz bewusst im Alltag sich an Jesus orientieren. Das, was ihm wichtig ist, auch in ihrem Leben zur Geltung verhelfen. Das praktizieren. Natürlich sind in den Gottesdiensten einer Gemeinde auch Besucher und Gäste herzlich eingeladen und immer willkommen. Und sie sollen sich auch hier richtig aufgenommen fühlen. Denn wir sind der Überzeugung, dass gerade in solchen Gottesdiensten auch eine Beziehung zu Jesus wachsen kann. Ein Wunsch entsteht und reift mit diesem einmaligen Gott, mit Jesus Christus, dem Erlöser, wie wir es vorher in den Liedern gesungen haben, möchte ich ebenfalls mein Leben verbringen. Wenn der wirklich so einmalig und genial ist und mir wirklich so viel Liebe entgegenbringt, möchte ich angesteckt werden, eine Beziehung zu ihm bekommen. Gemeindemitglied kann aber nur jemand werden, der jetzt in dieser Beziehung zu Jesus lebt. Das ist die Grundlage einer Gemeindearbeit. Aber auch Gemeindemitglieder, die diese Grundlage haben, haben deswegen noch lange nicht in jeder Frage auch dieselbe Meinung. Und verschiedene Ansichten und Einsichten können auch heute noch zu Konflikten führen. Aber das ist noch nicht das eigentliche Problem. Denn gefährlich wird es dann, wenn diese Verschiedenheit in einen Konflikt, wie in Rom, zum gegenseitigen Verurteilen oder Verachten führt. Da zerreißt diese Beziehung zwischen Mensch und Mitmensch und die Beziehung zu Gott wird damit in Frage gestellt. Der kann ja gar nicht richtig Christ sein, wenn er zu einem anderen Ergebnis kommt wie ich. Da nehmen die einen den anderen nicht mehr ab, dass sie in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben. Sie sprechen sich vielleicht sogar gegenseitig den Glauben ab oder bringen zum Ausdruck, dass sie Gott ungehorsam wären oder ihn falsch verstehen. Nur sie selber und die sich ihrer Meinung anschließen, sind die Richtigen. Und das führt nun unweigerlich zu einem erbitterten Streit, zu Kränkungen und Verletzungen, die auch in einer Gemeinde so weit eskalieren können, dass es am Ende dann zu einer Trennung kommt. Ich versuche nochmal einen Schritt zurückzugehen und diesen Punkt nochmal zusammenzufassen, weil es mir wirklich wichtig ist, dass wir mit dieser Distanz tatsächlich verstehen, was sich bei einem Konflikt abspielt. Der Ausgangspunkt ist dieser obere Satz: Ich bin eine einzigartige Persönlichkeit. Keiner von uns ist gleich wie der andere. Was ich für mich in Anspruch nehmen kann, einzigartige Persönlichkeit, gilt für jeden einzelnen von unseren gegenwärtig 150 Besuchern hier drin. Jeder ist einzigartig von Gott geschaffen worden. Wir haben verschiedene Persönlichkeitsstile, verschiedene Begabungen, verschiedene Meinungen, Wegführungen, verschiedene Interessen, verschiedene Erkenntnisse, verschiedene Wege, Jesus zu lieben und diese Liebe auszudrücken. Dadurch ist der andere jetzt in seiner Unterschiedlichkeit erstmal fremd. Ich verstehe das nicht automatisch, aber fremd heißt erstmal ohne Wertung. Fremd heißt nicht besser. Und fremd heißt auch nicht schlechter. Fremd heißt einfach nur mal anders. Wenn sich ein Pärchen findet, also ein Mann und eine junge Frau, und die beiden beschließen, sie möchten gemeinsam in die Zukunft gehen, dann werden sie recht schnell in ihrer Freundschaft feststellen, die Männer ticken anders als die Frauen. Ganz unweigerlich. Ja, ich sehe da ein paar zustimmende Menschen mit den Köpfen nicken, die haben es vielleicht auch schon mal mitgekriegt. Ja, das ist da unterschiedliche Vorgehensweisen, unterschiedliche Funktionen des Gehirns zum Beispiel gibt oder der Gefühle und alles Mögliche. Ja, das Andersticken ist nicht besser und auch nicht schlechter. Es ist einfach nur anders. Und die beiden werden es erstmal als spannend erleben, als herausfordernd. Und da wird es auch Spannungen geben zwischen den beiden. Aber wenn sie sich wirklich lieben, werden sie Wege suchen, sich besser verstehen zu können im Verlauf ihrer Freundschaft und ihrer Beziehung, dass dann auch darauf eine stabile Ehe aufgebaut werden kann von lebenslanger Bedeutung. Wenn ein anderer anders ist als ich, kann es zu einem Konflikt kommen. Es führt zum Konflikt, wenn aus dem Missverständnis Misstrauen wird. Aus dem Misstrauen kommt es dann wie in Rom zu diesen beiden Begriffen Ablehnung oder Verachtung und Verurteilen. Es ist ein Konflikt offen ausgebrochen und der kann dann schließlich bis zum Beziehungsabbruch, zu einer Trennung führen. Ausgangspunkt ist die Einzigartigkeit von jedem Menschen. Aber wir sehen auch auf diesem Schaubild, auf diesem rechten Block, Moment, zurück nochmal. Auf dem rechten Block, es muss keine Einbahnstraße sein. Es gibt tatsächlich auch eine Alternative, um von dieser Spannung zwischen mir und den anderen nicht zu einem Konflikt oder Beziehungsabbruch zu kommen, sondern ich kann vorher oder wieder zurückgehen und mich auf ein anderes Gleis begeben, wo am Ende dann Bereicherung und Gemeinschaft stehen. Ich kann mich dafür entscheiden, Verständnis aufzubringen, zu reden, den anderen kennenzulernen, wie Mann und Frau sich kennenlernen müssen und viel zu reden haben oder viel auch vielleicht mit Briefen, wenn sie auf Abstand sind, sich mitzuteilen, Gefühle zu artikulieren. Ein größeres Verständnis führt dann auch zu Vertrauen. Ich kann mich entschließen zu vertrauen. Das kommt zur Annahme der anderen Persönlichkeit, die anders ist als ich. Aber auf einmal ist sie nicht mehr abgelehnt oder verurteilt, sondern auf einmal wird sie zu einer Bereicherung für mein Leben, was die Ehepaare erleben können. Die andere Person ist in ihrer Andersartigkeit eine Bereicherung, eine Ergänzung. Es gibt also gute Schritte, um aus einem vertrackten Beziehungsgeflecht, aus einer vertrackten Situation wieder herauszufinden. Und die schauen wir uns mal eben im Römerbrief an, wie sie Paulus dieser Gemeinde in Rom auf den Weg gegeben hat. Wir werfen mal einen Blick darauf, wie diese Schritte sein können, um einer Gemeinde oder in gestörten Beziehungen wieder herauszuhelfen. Zunächst einmal gehe ich aus von diesen beiden Schritten, die in der Jahreslosung allein in diesem 7. Vers im 15. Kapitel des Römerbriefes aufgeschrieben worden sind. Da sagt Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Der erste Schritt heißt, ich bin angenommen. Ich muss also nicht um meine Annahme kämpfen. Ich bin bereits angenommen. Was für ein Geschenk, dass Jesus mich bei sich in seinem Königreich, in seiner Mannschaft aufgenommen hat. Sie kennen es vielleicht von dem Kinderspiel. Also wenn Kinder Fußball spielen, dann geht es erstmal darum, wie stellen wir die Mannschaften zusammen. Und dann geht es schnick, schnack, schnuck und dann fangen sie an, zwei Mannschaften zu bilden, indem einer anfängt zu wählen. Und dann kommt der andere und dann aus der ganzen Schlange von Kindern werden nun zwei Mannschaften gewählt. Und jeder, der gewählt wird, kann sagen, jawohl, ich bin Teil von dieser Mannschaft. Schwierig wird es nur für den, der zum Schluss noch stehen bleibt. Der kommt halt irgendwo noch dazu. Aber er weiß, im Prinzip wollte mich eigentlich keiner haben. Ja? Die trauen mir das irgendwie nicht zu, dass ich dieser Mannschaft irgendwo von Bedeutung sein kann oder sogar zum Sieg verhelfen kann. Aber ein geniales Gefühl ist es immer für die, die zuerst gewählt werden. Weil die bekommen jetzt durch diese Wahl mitgeteilt, ey, mir wird hier ein wichtiger Teil der Mannschaft zugetraut. Der traut mir zu, dieser Captain der Mannschaft, dass ich ihm den Sieg bringe. Oder dass ich verhindere, dass die gegnerische Mannschaft Tore schießt. Ich bin ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. Und genauso darf sich jeder fühlen, der mit Jesus lebt. Diese Leute wurden von Jesus gewählt, dem Weltmeister, dem Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und das, obwohl Jesus jeden einzelnen seiner Leute gut kennt. Und zwar nicht nur vom äußeren Schein. Er durchschaut jeden einzelnen der Menschen, die er gewählt hat. Er kennt ihre Biografie. Er kennt auch ihre Zukunft. Er kennt die tiefsten Tiefen der Persönlichkeit. Und er weiß genau, dass jeder einzelne von diesen Leuten, für die er sich entschieden hat, die er gewählt hat, ihm viele Probleme bereiten werden. Er weiß es genau, dass sie viele Fehlpässe spielen werden, Eigentore schießen am laufenden Band. Und Jesus nimmt sie dennoch auf, voraussetzungs- und bedingungslos. Darauf kannst du dein ganzes Leben gründen, auf dieser Wahl, die Jesus getroffen hat. Diese Wahl steht felsenfest, als großes Kontinuum, als großer, stabiler Fels, auf dem dein Leben gegründet ist. Diese Wahl bleibt und niemals, auch nicht nur eine Sekunde lang, wird Jesus seine Wahl bereuen. Ganz egal, was du verbockst. Du bist angenommen, gewählt in die Mannschaft von Jesus. In dieser dankbaren Haltung begegnen wir uns nun innerhalb der Mannschaft. Wir sind die, die von sich wissen, wir sind unverdienterweise von Jesus gewählt worden. Er hat sich seine Mannschaft zusammengestellt, so wie es ihm gefallen hat, auch wenn wir uns gegenseitig vielleicht nicht gewählt hätten. Jesus selber hat uns unseren Platz und unsere Mannschaftskameraden ausgewählt. Und als solche ist es meine Verpflichtung, diese nun auch ihrerseits zu 100% aufzunehmen. Und für diese Aufnahme ist nicht entscheidend, ob ich mit den Mannschaftskameraden gute Erfahrungen mache oder nicht. Es ist nicht entscheidend, ob sie mir sympathisch sind, ob mir ihr Stil gefällt, ob sie meine Vorlieben teilen, meine Erwartungen erfüllen, mich vielleicht sogar verletzen oder enttäuschen. Diese Annahme ist auch meinerseits voraussetzungs- und bedingungslos. Und selbst wenn das Vertrauen gelitten hat, ist es meine Pflicht, im Namen von Jesus, unserem Captain, immer wieder neu vertrauensvoll den Kameraden zu begegnen. Diese Annahme geschieht unabhängig von meinen Gefühlen. Diese Annahme ist die tägliche neue Willensentscheidung. Jesus hat uns in seine Mannschaft gestellt. Dann entschließe ich mich willentlich dazu, meinen Kameraden zu vertrauen und sie an meiner Seite aufzunehmen. Der dritte Schritt schließt sich unmittelbar hier an und geht noch aufs 14. Kapitel zurück. Denn ich muss mich jedes Mal neu dafür entscheiden, wenn ich den anderen annehme, das Trennende, was zwischen uns steht, bewusst auch loszulassen. Das ist auch meine Verantwortung. Paulus schreibt unmissverständlich im dritten Vers des 14. Römerbriefkapitels. Er sagt Folgendes: Niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Ja, da spricht er die Starken an. Schaut nicht herab auf die. Ihr seid verantwortlich für euren Blick. Diese wiederum, die Schwachen nämlich, dürfen niemanden verurteilen, weil er das Opfer der Opfertiere ist. Ihr seid verantwortlich, heißt es, für eure Einstellung. Ihr seid verantwortlich dafür, wenn ihr über jemanden den Stab brecht. Hört auf damit. Denn Gott hat den einen wie den anderen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Ende des Zitats. Ich bin also dafür verantwortlich, den anderen weder zu verachten noch zu verurteilen. Und dazu muss ich raus aus meiner Opferrolle. In dieser Opferrolle gebe ich die Verantwortung dem anderen. Der ist schuld. Und habe eine Position voller Selbstmitleid. Und schiebe die Verantwortung dem anderen zu. Ich lehne ihn ab. Er ist schuld. Unabhängig davon, ob der andere sich nun bessert oder nicht, es bleibt meine Verantwortung, ihn aufzunehmen. Ihn zu korrigieren, ist nicht meine Verantwortung. Das ist die Aufgabe des Kapitäns Jesus persönlich. Ich kann nur mich selber und meine Einstellung verändern. Das ist meine Verantwortung, um einer drohenden Trennung oder dem Beziehungsabbruch mit Annahme entgegenzutreten. Der vierte Schritt. Ich stehe vor Gott. Bei einem Konflikt innerhalb der Mannschaft ist nun jede dieser beiden Seiten für sich herausgefordert, zu überprüfen und sich zu korrigieren, wo ihr eigenes Verhalten nicht mannschaftsdienlich ist, nicht Jesus entspricht. Jeder ist aufgefordert, sich immer wieder neu in den Dienst von Jesus und seiner Mannschaft zu stellen. Und das ist ebenfalls eine Willensentscheidung, die unabhängig von meinen Gefühlen, unabhängig von Sympathie und Antipathie geschieht. Paulus ist auch an diesem Punkt unmissverständlich. Ich zitiere die Verse 6 bis 9 aus dem Kapitel 14 des Römerbriefs. Da sagt Paulus, oder schreibt vielmehr, wer nämlich Fastentage einhält, der will damit Gott den Herrn ehren. Das sind die Schwachen, die haben nur diese gute Absicht, Gott den Herrn zu ehren. Lass das doch bitte stehen, akzeptiert es doch. Und wer an solchen Tagen isst, da meint er die Starken jetzt, der ehrt auch Gott. Denn im Gebet dankt er ihm für das Essen. Fastet aber jemand an diesen Tagen, dann fastet er aus Liebe zu Gott. Und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch die Ehre. Und jetzt tritt Paulus wieder einen Schritt zurück und schreibt, niemand von uns lebt für sich selbst. Und niemand stirbt für sich selbst, nicht einmal das. Leben wir, dann leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden, um der Herr der Toten und der Lebenden zu sein. Das ist unser Auftraggeber. Das ist Jesus Christus, dem unser ganzes Leben gewidmet ist. Und sogar das Sterben gehört. Er ist es, vor dem allein wir stehen. Daraus wächst der fünfte Schritt. Ich überlasse ihm dann auch das Urteil. Auch wenn mir persönlich, was der andere tut, jetzt nicht gefallen sollte, meinen Vorstellungen oder meinen Erkenntnissen widersprechen sollte, ist es nicht mein Teil, darüber zu urteilen. Das Urteil darüber, was der andere auf dem Platz tut und wie er das macht, steht allein bei Jesus, dem Captain. Auch das stellt Paulus eindeutig fest in den Versen 10 bis 12 im 14. Kapitel. Er fragt rhetorisch, mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Meint er die Schwachen? Wie kann das angehen? Wo nimmst du denn das Recht her? Es geht ja zu den Starken. Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen, So steht es in der Heiligen Schrift. So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. So wird also jeder für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Gott allein steht das Urteil zu. Der sechste Schritt. Von beiden Seiten nun, Schwache und Starke, von beiden Seiten nun suchen wir konkrete Schritte, um den Frieden wiederherzustellen. Wir übernehmen beide unseren Teil der Verantwortung und kommen da raus aus diesem Opfertäterdenken. So wie es Paulus den Römern notiert hat, Verse 19 bis 20a. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften, also alle miteinander, mit ganzer Energie darum bemühen, im Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Gott hat eure Gemeinde aufgebaut, zerstört nicht sein Werk. Es sind also versöhnende Schritte, aufeinander zuzugehen. Es soll gerade nicht zu einem Abbruch der Beziehung kommen. Denn das ist nicht die Lösung, die Jesus entspricht und die Jesus sehen will. Er möchte, von dem Schaubild ausgehend, den rechten Block sehen. Verständnis, Annahme, Bereicherung, Gemeinschaft. Und auch mit dem letzten Schritt aus dem Konflikt heraus stellt uns Paulus direkt vor unseren Captain Jesus Christus, wenn er schreibt im 15. Kapitel, die Verse 5 bis 6, Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Jesus weiß genau, dass es im Miteinander von verschiedenen, einzigartigen Menschen manchmal frustrierend, ermüdend oder zermürbend sein kann. Und er weiß auch genau, dass wir als Menschen immer wieder an unsere Grenzen kommen. Bei manchen Mitmenschen schneller, bei anderen später. Aber die Unterschiedlichkeit bleibt zeitlebens in einer Gemeinde, genauso wie auch in einer Ehe oder Familie. In jeder Gestalt der Beziehungen. Die Unterschiedlichkeit bleibt immer zeitlebens eine Herausforderung. Daran wird sich nichts ändern. Und dieser Tatsache können wir getrost auch in die Augen schauen. Deshalb verweist Paulus immer wieder direkt auf Jesus. Jesus kann uns gerade in schwierigen Phasen im Miteinander neu ermutigen und trösten, wie er es schreibt. Er ist es, von dem die Hilfe kommt, einander immer wieder neu anzunehmen, beieinander zu bleiben und miteinander in die Zukunft zu gehen und füreinander einzustehen. So kann die Unterschiedlichkeit zu einer Ergänzung führen und zu einer Bereicherung werden. So wie die verschiedenen Instrumente in einem Orchester oder in unserem tollen Lobpreisteam vorhin. Piano, Gitarre, Cajon und Gesangsstimmen. Im Lob Gottes haben sie sich alle vereint und die unterschiedlichsten Stimmen haben zusammengespielt, zusammengewirkt, um auf unterschiedliche Weise, jedes nach seiner Art, nach seiner Bauart und Form und seinem Verwendungszweck, Gott das Lob zukommen zu lassen. Und so ertönen auch in einer Gemeinde unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Stimmen, mit verschiedenen Instrumenten, Begabungen meine ich jetzt damit. doch wie aus einem Mund Gottes Lob. Und dazu segne uns Gott, auch in unseren Beziehungen, in denen wir leben, auch in unserer Gemeinde, hier in seiner Mannschaft, die er sich für Kandern zusammengewählt hat. So wie es in dem Lobpreislied vorhin zum Ausdruck kam. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. So groß ist der Herr. Dafür möchte ich ihm in einem Gebet danken. Bitte behalten Sie Platz dafür. Jesus Christus, wir können dieses Geschenk, das du uns machst, nicht mal nur annähernd wertschätzen, angesichts dem, was es für uns bedeutet. Dass du uns in deine Mannschaft aufgenommen hast, dass wir in Ewigkeit darin bleiben können. Dass du uns nicht vom Platz stellst, obwohl wir uns an manchen Stellen so daneben verhalten und destruktiv miteinander umgehen. Danke, dass wir bei dir mitspielen dürfen. In der Mannschaft, wo der Sieg schon von vornherein feststeht, weil du ihn errungen hast. Du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und du gibst uns Anteil an deinem Sieg. So hilf uns miteinander auch dieser Tat angemessen miteinander umzugehen. Hilf uns zu mannschaftsdienlichem Verhalten. Lass uns die Unterschiede immer wieder überwinden können und darin eine Bereicherung entdecken, die du an unsere Seite gestellt hast, die du gewählt hast, um uns zu ergänzen. Lass unsere Gemeinde ein Ort sein, wo die unterschiedlichsten Instrumente zum Erklingen gebracht werden können. Vereint im Lob Gottes. Captain, unser Captain. Amen.